Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem topaktuellen Thema. Jerusalem, Hindernis auf dem Weg zur Völkerverständigung und weltweitem Frieden? Fragezeichen. Jerusalem ist die einzigartigste Stadt der Welt. Keine Stadt wie Jerusalem. Sie gehört zu den ältesten Städten der Welt und ihre Geschichte von Glanz und Herrlichkeit, aber auch von Blut und Tränen, ist absolut ohne Parallele. Auch der Name ist sehr speziell. Auf Hebräisch sagt man Jerusalem. Das ist das gleiche wie Jerusalem. Es heißt so viel wie Stadt oder Gründung des Friedens. Aber wir merken, keine Stadt der Welt stellt diese Frage, Hindernis auf dem Weg zu Völkerverständigung und weltweitem Frieden, so prägnant wie gerade Jerusalem, die Stadt des Friedens. Auch die geografische Situation Jerusalems ist einzigartig. Die Stadt befindet sich an dem Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Afrika und Asien. So versteht man, warum im Prophetenbuch Hesekiel 5, Vers 5 geschrieben steht, so spricht der Herr, der Ewige. Dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Länder um es her. Im Jahr 1049 vor Christus, nach strenger biblischer Chronologie, erhob König David, der König Israels, Jerusalem, damals eine Stadt, auf dem Südabhang des Berges Zion, zur Hauptstadt des zwölfstämmigen Volkes. Und darum können wir also sagen, Jerusalem ist seit über 3000 Jahren die jüdische Hauptstadt. Dort in Jerusalem, heute würde man sagen Ost-Jerusalem, befindet sich auch der Millo, das heißt auf Hebräisch Aufschüttung, Auffüllung. Dieser Ausdruck kommt 7-mal vor im Alten Testament. Diese gigantische Steinaufschüttung in Jerusalem geht auf König David zurück. Was man hier sieht, ist allerdings nur die Hälfte, denn es geht nochmals so weit tiefer runter. Aber man hat nur die obere Hälfte ausgegraben. Und unmittelbar oberhalb dieses Millos, den wir hier sehen, dort hat ab 2005 eine der Top-Archäologen, oder Top-Archäologinnen, Elad Mazar, die Überreste von Davids Palast gefunden. Diese riesigen Steine, das dünkt sie vielleicht nicht so riesig, sie müssen die Steine sehen aus anderen Epochen daneben, dann merkt man, diese Steine, das sind Palaststeine von König David. Sein Sohn, der weise Salomo, baute dann als Nachfolger auf dem Thron im Jahr 1013 vor Christus den ersten jüdischen Tempel oben auf der Berghöhe des Zionshügels. Es durfte gemäß dem biblischen Gesetz nur einen jüdischen Tempel geben. Und nur an diesem Ort, hier sehen wir den Tempelplatz heute mit den zwei islamischen Gebäuden, das ist der Felsendom und hier die El-Aqsa-Moschee. Da stand dieser eine Tempel, der nur an dieser Stelle gebaut werden durfte nach der Bibel. Und zwar sollte das jüdische Volk nur einen Tempel haben, im Kontrast zu den anderen Völkern ringsherum. Die hatten viele Tempel, aber auch viele Götter. Und Israel sollte damit bezeugen, mit diesem einen Tempel, an diesem einen auserwählten Ort, es gibt nur einen wahren Gott. Jetzt machen wir in der Geschichte 1000 Jahre einen Sprung. Vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus geboren. 12 Kilometer südlich von Jerusalem in Bethlehem, was wir da im Bild im Vordergrund sehen. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen damals insgesamt über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias im ersten Teil der Bibel, der ja vor Christus geschrieben worden ist, im Alten Testament, ist der verheißene Erlöser. Die Propheten haben gesagt, eines Tages wird der Erlöser aus dem Volk Israel hervorkommen und er wird auch der Erlöser werden im Blick auf alle Völker der Welt. Und Jesus Christus hat also über 300 Prophezeiungen erfüllt. Er musste zum Beispiel in Bethlehem geboren werden, nicht irgendwo anders. Und auch sein Dienst und sein Auftreten war bis in Details hinein prophezeit, sogar der genaue Zeitpunkt seines Kommens nach Jerusalem. Alles hat sich so wortwörtlich erfüllt. Aber bleiben wir mal noch bei der Geburt in Bethlehem. 40 Tage später musste Maria, wie jede Mutter, die geboren hatte, die einen Sohn geboren hatte, ein Opfer für sich bringen, ein Entbindungsopfer in Jerusalem. Weil sie so arm war, durfte sie kein Lamm bringen. Dann hätte sie nämlich in den innersten Vorhof gehen dürfen, da zum Altar. Aber sie war so arm und durfte das Minimumopfer bringen, 2 Tauben. Und da musste man keine Hände aufstützen und so musste sie halt nicht da hineingehen, in den innersten Vorhof, sondern auf dieser Treppe, da musste sie warten, bis ein Priester die Vollendung des Opfers ankündigte. Aber wir wissen heute ganz genau, weil wir vom Tempel alle Gebäude wieder rekonstruieren konnten, wo sie standen. Diese Treppe, die heute zur sogenannten Muslim-Plattform da beim Felsendom hinaufführt, das ist exakt diese riesige Treppe, die vom Frauenvorhof in den innersten Vorhof führte. Da oben stand Maria und wartete, bis das Opfer vollendet war. Zu dieser Gelegenheit, also etwas mehr als einen Monat nach der Geburt, konnten sie noch ein weiteres Gebot erfüllen. Jeder israelitische Knabe, der Erstgeborene war in der Familie, musste ein bestimmtes Entgelt bezahlen. Und so führten die Eltern das Kind hier in dieses Torgebäude. Heute wäre das an dieser Stelle. Also wir wissen genau von jedem Gebäude, wo das auf dem Tempelplatz heute stand. Und da traten Maria und Josef ein, lesen Sie nach in Lukas 2. Dann kam Simeon, ein Priester, nahm das Kind in die Arme und segnete die Eltern. Das alles ist hier geschehen. Und da in Jerusalem war also Jesus Christus dann immer wieder zu sehen und er hat auch lange Predigten gehalten da auf dem Tempelplatz, die uns im Neuen Testament, in den Evangelien aufgezeichnet sind. Aber am Ende seines Lebens wurde er vor den Sanhedrin geführt, in der königlichen Säulenhalle, da, der oberste Gerichtshof. Das kann man genau lokalisieren, ist da auf dem Tempelplatz. Sehen Sie die El-Aqsa-Moschee, der Felsendom. Und da hat der Hohepriester Kaiaphas Jesus Christus zum Tod verurteilt. Er wurde der römischen Besatzungsmacht übergeben und die Römer haben ihn schließlich auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennator gekreuzigt. Im heutigen Ost-Jerusalem. Nun, auch das waren alles prophezeit im Alten Testament. In Daniel 9,26 heißt es, der Messias wird weggetan werden und nichts haben. Aber wichtig, hier wird nur einfach erklärt, der Messias wird sterben. Es wird aber nicht hier erklärt, warum er sterben soll. Was der tiefere Sinn ist. Wir haben im Lied am Anfang gehört, man soll nach dem tieferen Sinn in der Bibel forschen. Und der tiefere Sinn wird in einem anderen alttestamentlichen Kapitel erklärt, in Jesaja 53. Dort wird das Leiden und Sterben von Jesus Christus bis in alle Einzelheiten 700 Jahre vor Christus vorausgesagt. Und das hat sich da eben erfüllt. Und weiter wird in diesem Kapitel erklärt, Jesus Christus, der Messias, wird nicht einfach nur so sterben, sondern er wird sterben für unsere Sünden. Der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Er sollte mit fremder Schuld beladen werden und Gott sollte ihn strafen. In den 3 Stunden der Finsternis ist das geschehen, als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde von Gott verlassen, damit Gott für immer bei uns sei. Wenn wir unsere persönliche Schuld Gott im Gebet verbunden mit Reue, mit echter Reue bekennen. Im persönlichen Gebet, da braucht es keinen Mittler. Und wenn wir dieses Opfer des Messias für uns persönlich in Anspruch nehmen, dann wird das uns zugerechnet und Gott vergibt uns die ganze Schuld. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Erlöser, für Israel und alle Völker. Aber jetzt sind wir da in Daniel 9,26. Der Messias wird weggetan werden und nichts haben. Die Masse des eigenen Volkes lehnte ihn damals als Messias ab. Und dann steht gleich im Weiteren in diesem Text, was die Folge davon sein würde. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Die Stadt Jerusalem, wo der Messias sterben sollte, würde verwüstet werden. Und auch der Tempel in Jerusalem. Und das ist ein historisches Faktum. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel. Das sind heutige Zerstörungsspuren von damals, die man heute noch sehen kann. Und da erfüllte sich auch, was Mose in 3. Mose 26, 31 vorausgesagt hatte. Gott spricht durch ihn, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Das Land würde kaputt gehen. Nicht nur Jerusalem zerstört werden und der Tempel. Und das ist geschehen. Das sind historische Fakten. Ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem jahrhundertedauernden Prozess, sank dieses einst so fruchtbare und wunderschöne Land Israel ab zu einer Wüste. Wüste und Sumpf. Und die Stelle sagt auch voraus, dass dann andere kommen werden, Feinde, um in diesem Land zu wohnen. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Ich lese noch aus 5. Mose 28, 64. Der Chasan in der Synagoge, das ist der Mann, der den Bibeltext nicht einfach vorliest, sondern singt. Und es ist auch so eine ganz spezielle Art des jüdischen Singens. Ja? Und der darf das nur mit gedämpfter Stimme vortragen, weil man weiß, alles hat sich so schrecklich erfüllt. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Man könnte meinen, das hat jemand geschrieben, der im Konzentrationslager war. Aber nein, das war Mose. 1566 vor Christus hat er das aufgeschrieben. Und wir haben das im Alten Testament, in jeder Bibel nachzulesen. Ob reformiert oder katholisch, das kommt gar nicht darauf an. Das ist die gleiche Bibel. Aber das jüdische Volk wurde wirklich gehasst und verfolgt durch alle Jahrhunderte hindurch, nicht erst im 20. Und sie waren stets auf der Flucht von einem Ort, von einem Ghetto zum anderen. Insgesamt gibt es eine Blutspur von 13 Millionen Toten unter dem jüdischen Volk vom 1. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Und sie sind wirklich wörtlich zerstreut worden von einem Ende der Erde bis zum anderen. Ja, wenn Jerusalem gewissermaßen der Mittelpunkt ist, der Knotenpunkt der drei Kontinente, ja? Für Gott ist das der Mittelpunkt. Die Juden wurden von Argentinien bis nach China, Thailand und Indonesien zerstreut. Von Alaska, Kanada, USA bis Australien und Neuseeland. Und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika. Jedes Wort hat sich wörtlich erfüllt. Und so hat dieses Volk das Land und die Stadt Jerusalem verloren. Aber, muss ich sagen, ein ganz wichtiges Aber. In Jesaja 6 hat der Prophet 700 Jahre vor Christus vorausgesagt, es wird immer eine Restbevölkerung geben im Land. Der Faden mit dem eigenen Land und mit der eigenen Stadt wird nie völlig abgerissen werden. In Jesaja 6 geht es darum, Gott sagt, dass er als Gericht über sein Volk eine geistliche Verblendung bringt, sodass sie den Messias nicht erkennen. Und dann fragt der Prophet fragt, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Also die Verblendung soll andauern, währenddem das Land Israel sich ständig mehr von den Juden entvölkert. Immer weniger. Und das Land selber wird immer mehr in einem Prozess zu einer Wüste. Und jetzt geht der Text weiter. Und ist noch ein Zehntel darin. Also wenn 90% der Juden das Land verloren haben, noch 10% drin ist, und ist noch ein Zehntel darin, und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also selbst 10% ist noch zu viel. Es wird noch mehr weiter zurückgehen, aber es bleibt ein Überrest. So wie bei einem großen Baum, bei einer Terebinte, sieht so ähnlich aus wie eine Eiche, ist aber keine Eiche, oder bei der Eiche. Man fällt sie, dann bleibt ein Wurzelstock. Und so bleibt ein Überrest im Land. Und das sind auch historische Fakten. Das jüdische Volk hatte immer einen Überrest durch alle Jahrhunderte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert. Und die ganz besonders wichtigen Orte dieser 2000 Jahre jüdischer Präsenz sind diese Städte in Galiläa, Safed und Tiberias am See Genezareth. Und dann Jerusalem und übrigens auch Ost-Jerusalem und Hebron. Das Ost-Jerusalem und Hebron, beides im sogenannten besetzten Westjordanland. Also der Faden ist nie abgebrochen und nie könnte jemand sagen, was wollen die Juden eigentlich in diesem Land? Das haben sie den Palästinensern weggenommen. Wie? Die waren immer da. Nur wurden die meisten vertrieben, aber ihre Verbindung blieb immer da, so wie die Prophetie das vorausgesagt hatte. Und wirklich, im Jahr 638 nach Christus, da kamen die ersten Muslime nach Jerusalem. Mohammed starb ja im Jahr 632 auf der saudischen Halbinsel. Und dann wollten seine Nachfolger die weitere Welt erobern und dem Islam unterwerfen. Und so wurde eben der ganze Nahe Osten erobert in der Folge und auch Nordafrika. Das Ziel war die ganze Welt. Aber 6 Jahre nach dem Tod von Mohammed kamen die Muslime nach Jerusalem, eroberten die Stadt und bauten dann um 682 den Felsendom auf die Bergspitze von Zion. Bergspitze. Für Schweizer ist das natürlich nur ein Hügel, klar. Aber auf Hebräisch sagt man Har, auch für einen Hügel, ja? Und das ist das Wort für Berg. Aber warum genau an diesem Ort? Nun, dort stand das Allerheiligste des Tempels. Schon von Salomo. Und da bauten sie diese Kuppel darüber. Und jeden Tag wird fünfmal verkündigt, Allahu Akbar. Und das heißt nicht, Allah ist groß. Das würde heißen, Allahu Kabir. Sondern Akbar, das heißt größer. Größer als der Gott im Judentum, der Gott im Christentum. Und darum wurde die Kuppel eben genau da über diesen Felsen gebaut. Und man achtete darauf, dass die Kuppel höher stand in Jerusalem als die Kuppel der Grabeskirche über Golgatha, wo Jesus Christus gestorben war, um die Überlegenheit über das Christentum zu dokumentieren. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber es ist ja der gleiche Gott. Wie kann man dann sagen, Allahu Akbar? Ist doch der gleiche Gott wie im Christentum und im Judentum. Ja, wenn Sie das sagen, dann müssen Sie mal auf den Tempelberg hochgehen. Und falls Sie mit mir kommen würden, dann würde ich Sie dann vorher unterrichten. Schauen Sie, wenn wir da raufgehen und die Kontrolle gemacht wird, es darf keine Bibel drin sein. Und Sie da sagen, aber ich habe ein christliches Liederbuch dabei. Kein Liederbuch, nichts. Man darf zu ganz bestimmten Zeiten als Nichtmuslim auf den Tempelberg gehen, aber man darf keine Bibel dabei haben. Und auch ja nicht da oben beten. Also sobald man irgendwie eine Gebetshaltung einnimmt, da kommen die Muslime sofort und stellen das ab. Also wer da glaubt, es sei der gleiche Gott, der muss erklären, wie das geht, ja? Also, so ist das gekommen ab 638 nach Christus. Aber das jüdische Volk, zerstreut in aller Welt, sehnte sich zurück nach Zion, eines Tages wieder dorthin zu gehen. Und zwar ist Jerusalem so wichtig, das kann man sich kaum vorstellen als Schweizer oder als Deutscher. Im Psalm 137, da im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, das ist das gleiche Alte Testament wie jede reformierte Bibel oder jede katholische Bibel, da steht, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen. Also, dass man fast verdurstet. Wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Und natürlich, jeder Jude weiß, wenn man heiratet, das ist so ein glückliches Fest. Und da steht man in der Gefahr, dass man eben die Freude der Hochzeit und die Freude an seiner Frau, beziehungsweise die Freude an ihrem Mann, eben höher stellt als Jerusalem. Und darum ist es üblich, dass man an jeder Hochzeit der Zerstörung des Tempels gedenkt, damals im Jahr 70. Und da nimmt einer ein Glas während dieser Feierlichkeiten und wirft es zu Boden, damit man ja nicht vergisst, dass Jerusalem zerstört ist und man trauen muss um diese Stadt. Das ist die größte Sehnsucht des Juden. Im Vergleich dazu, im Koran, dem heiligen Buch der Muslime. Dort steht das Wort Jerusalem nullmal. Sie finden das Wort nicht ein einziges Mal. Auch nicht der arabische Ausdruck Al-Quds, die Heilige. So nennt man Jerusalem, Al-Quds. Nicht einmal. Auch Zion, eben der Tempelberg, dort, wo alles begann mit Jerusalem und dem Palast von König David, nullmal. Sie sehen, diese Dinge sollte man auch in der UNO bekannt machen. Ja? Nun, das jüdische Volk hatte die klare prophetische Verheißung. Diese Sehnsucht nach Zion hat einen Sinn. Es wird eine Zeit kommen, wo wir wieder heimkehren werden aus aller Welt. Aber früher konnte man sich das nicht vorstellen. Wie kann das sein, dass ein ganzes Volk, zerstreut von Argentinien bis nach Indonesien, von Nordamerika bis nach Neuseeland und Australien, je wieder heimkommt? Aber so stand es in der Bibel. Im 9. Jahrhundert vor Christus geschrieben, Amos 9, Vers 14. Gott spricht durch den Propheten, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Es wird einmal anders kommen. Wir werden nicht mehr einfach wieder von Ghetto zu einem anderen Ghetto fliehen müssen, weil alle uns hassen, einfach weil wir Juden sind. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Plantagen anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und wir sind schon sehr bevorrechtigt. Wir leben in der Epoche, in der das alles in Erfüllung gegangen ist. Auch in Hesekiel 36, 24 findet man diese Verheißung im 6. Jahrhundert vor Christus gegeben, dass das jüdische Volk heimkehren wird. Aber bitte, 600 Jahre bevor es überhaupt weltweit zerstreut wurde, wird hier schon gesagt, dass sie weltweit heimkehren werden. Das ist Prophetie. Das gibt es in keiner Religion. In keinem heiligen Buch irgendeine Religion. Nur in der Bibel. Dadurch kann man erkennen, dass durch die Bibel der ewige Gott spricht, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Und nun, geschichtlich ist es ein Faktum. Ab 1882 haben Juden begonnen, in riesigen Einwanderungswellen wieder heimzukehren, in das Land der Vorfahren, um sich denen, die die ganze Zeit schon drin geblieben sind, anzuschließen. Und das ist so weitergegangen bis 2017, bis heute. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus circa 130 Ländern. Und als die ersten zurückkehrten, kehrten sie zurück in das Osmanische Reich der Türken. Das war ein Kalifat, ein islamischer Staat. Ja, ich meine, heute spricht man so oft vom islamischen Staat. Ja, das hat es eben, wie wir gleich sehen werden, mit einigem Unterbruch nicht mehr gegeben, aber damals gab es das noch. Das war das Osmanische Reich der Türken. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und dieses islamische Reich der Türken, das den ganzen Nahen Osten beherrschte, stellte sich auf die Seite von Deutschland. Sie hätten sich auch auf die Seite von England stellen können. Denn sie hatten auch mit den Entente-Mächten, so nannte man die Alliierten, hatten sie auch Beziehungen. Aber sie haben sich entschieden, Deutschland. Darum gingen die Engländer und die Franzosen auf sie los. Es war ein furchtbarer Krieg. Und dieses Osmanische Reich, grün hier auf der Karte, wurde vernichtet. Und noch während des Krieges haben die Engländer die Balfour-Erklärung herausgegeben, die man hier sieht. Das war ein Versprechen an das jüdische Volk. In der Region Palästina dürfen die Juden wieder einen Staat gründen. Das steht da drin. Und dann, nach dem Krieg, gründete man den Völkerbund. Das war der Vorläufer der UNO. Und der Völkerbund trat zusammen und hat in Sanremo die Balfour-Deklaration als Völkerrecht anerkannt. In diesem Jahr wird es das 100. Jubiläum geben. Sieht man dort oben? Foreign Office, November 2nd, 1917. 2. November 1917. Also im Anfangs November 100 Jahre Balfour-Erklärung. Das Versprechen, das völkerrechtlich anerkannt wurde, in Palästina den Juden einen Staat zu ermöglichen. Und das war damals Palästina. Ein großes Gebiet. Größer, als man so landläufig denkt, ja? Weil hier nicht nur der Gazastreifen dazugehört und das Westjordanland, sondern auch ganz Jordanien. Aber leider steht in der Balfour-Deklaration nicht, wie dann die Grenzen eines jüdischen Staates innerhalb von Palästina aussehen sollte. Das war einfach mal so eine grundsätzliche Erklärung. Und nun, der Völkerbund hat England beauftragt, ihr müsst jetzt für die Zukunft schauen von Palästina, dass es da zu einer guten völkerrechtlichen Lösung kommt. Sie haben das angenommen. Und 1921 vollzieht England die erste Teilung von Palästina. England übergibt dem Emir Abdullah 77% von Palästina. Alles östlich vom Jordan wird hier weggetan und den arabischen Palästinensern gegeben. Ich war auch die Juden nannte man damals Palästinenser. Es gab kein palästinensisches Volk. Das kennt man, diesen Ausdruck kennt man erst seit 1967, nach dem Sechstagekrieg. Aber alles der Reihe nach. Und 1946 wurde dieser Teil von Palästina unabhängig und man nannte es Jordanien. Aber das war ein Palästinenserstaat mit 77% von Palästina. Nun, muss ich noch erklären, was ist aus den Türken und ihrem Osmanischen Reich geworden? Nun, das Osmanische Reich wurde 1922 aufgelöst. Verein aufgelöst. Gibt es nicht mehr. Aber die Türken haben ein Nachfolgereich eben gegründet. Und zwar 1923 Gründung der modernen Türkei. Und damals war Herr Atatürk ganz wichtig. Er wollte nicht mehr, dass das so ein islamisches Reich ist, sondern er wollte ein säkulares, modernes Land, moderne Türkei. Und jetzt versteht man auch, warum es keinen islamischen Staat mehr gab. Das war natürlich nicht zur Freude aller Muslime, was er da gemacht hat. Das verstehen wir. Und dann verstehen wir auch besser, was heute passiert. Mit Erdogan. Aber das ist nicht unser Thema. Nur so, man muss ja in Vorlesungen immer so Querbezüge zu anderen Gebieten machen. Das gehört dazu. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. 1939 bis 1945. Wieder waren alle 5 Kontinente betroffen. Und in Europa in dieser Zeit wurden 6 Millionen Juden vernichtet. Vergast, erschossen. Unfasslich. Aber als dann der Krieg vorbei war und die Kirchenglocken im Frühjahr 1945 bei uns geläutet haben, da wurden die Konzentrationslager aufgetan. Und jetzt diese ausgemergelten, ausgehungerten Überlebenden, was soll aus ihnen werden? Nun, man hat in dieser Zeit den Völkerbund abgeschafft. Der hat ja den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern können. Jetzt hat man eine neue Organisation gemacht, die UNO. Und die UNO will nun hier einen Schritt vorwärts machen. Ende November 1947 kommt es zu einer UNO-Sitzung, die beschließt, die Juden dürfen einen eigenen Staat in Palästina gründen. Allerdings sagt die UNO. Wir geben aber nicht alles, was noch bleibt, 23%, sondern wir geben diese blauen Gebiete hier auf der Karte. Denn die waren damals besonders von Juden besiedelt. Ja, hier. Und dann noch hier die Negev-Wüste. Da wohnen sowieso nicht viele Leute. Also das hat man ihnen gegeben. 12,6% für einen Judenstaat. Und die Mehrheit der zivilisierten Nationen unter dem Eindruck der Judenvernichtung, des sogenannten Holocaust, stimmten für die Schaffung eines Judenstaates. Und die waren mutig, obwohl die islamische Welt die toppte. Und es wurde erklärt, das geht gar nicht. Ganz Palästina war Teil eines Kalifats. Und was einmal unter einem Kalifat war, einem islamischen Staat, darf nie mehr von Nicht-Muslimen regiert werden. Es geht nicht darum, wie viel man da aufteilt. Die Juden dürfen gar nichts haben, um einen eigenen Staat zu gründen. Und wenn ihr das trotzdem zulässt, UNO, werden wir die Juden vernichten. Das sagen sie 1947. 2 Jahre, nachdem die Konzentrationslager in Europa geöffnet worden waren. Jetzt soll der Holocaust an den Juden weitergehen. Und dann kam der 14. Mai 1948 und Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident von Israel, verkündigt an diesem Freitagnachmittag, gerade kurz bevor der Schabbat, dann um 6 Uhr abends begann, den neuen Staat. Übers Radio. Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und so wurde Israel eine Realität. Die Engländer zogen an diesem Tag ihre letzten Soldaten, ihre letzten Truppen ab. Und während Ben-Gurion diesen Staat ausruft, massieren sich an den vorgesehenen Grenzen 9 arabische Armeen, um den totalen Krieg zu beginnen und die Juden auszurotten. Alle Juden ins Meer. Also in der Nacht vom 14. auf den 15. kommt es zu dem sogenannten Unabhängigkeitskrieg. Das war ein totaler Krieg. Und Israel hatte damals fast keine schweren Waffen. Nur so wertlose Gewehre und kaum Flugzeuge. Und da kommen 9 offizielle Armeen mit Luftwaffe und Artillerie. Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen und noch mehr eröffnen den Vernichtungskrieg gegen Israel. Aber nach einem Jahr überlebt Israel und geht sogar mit Landgewinn aus dem Krieg als Sieger hervor. Aber damals hat sich erfüllt, was schon in der Bibel vorausgesagt war für diese Zeit. Psalm 83, Vers 4. Es geht dort um die Feinde Israels rundherum. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das ist schon erstaunlich. Die Bibel ist aktueller als die Zeitung von morgen. Ja? Im Juli 1949 erzwingt die UNO einen Waffenstillstand. Aber die Folgen des Krieges sind diese. Israel hat diese rötlichen Gebiete hinzugewonnen. Zu dem blauen Gebiet. Sehen wir das. Das sind jetzt die sogenannten Waffenstillstandslinien von 1947. Davon liest man ja immer wieder mal in der Zeitung. Und jetzt wissen Sie ganz genau, was das ist. Das ist also, was die UNO vorgesehen hat, plus das dazu Eroberte in diesem Vernichtungskrieg. Jetzt aber etwas Wichtiges. Jordanien konnte mit seinen Verbündeten dieses Gebiet, was da grün ist, erobern. Die UNO wollte daraus später einen zweiten arabischen Palästinenserstaat gründen. Und jetzt hat Jordanien das erobert und 1950 annektiert. Die haben gesagt, das ist jetzt Jordanien, da diskutieren wir gar nicht mehr drüber. Und der Gazastreifen, der wurde einfach von Ägypten eingepackt. Aber es gab ja Juden in Ost-Jerusalem, in der Altstadt von Jerusalem, im jüdischen Quartier zum Beispiel. Und die wurden getötet im Krieg oder vertrieben. Und auch die Juden sonst im Westjordanland wurden getötet oder vertrieben. Und damit war das Westjordanland mit Ost-Jerusalem judenrein. Um einen Ausdruck der Nazi zu verwenden. Jerusalem wurde durch eine Mauer geteilt. Wie Berlin. Und kein Jude konnte mehr zur Klagemauer gehen in Ost-Jerusalem, um dort zu beten, bei diesem Überrest des alten Tempels. Jetzt muss ich aber noch etwas ganz Wichtiges erklären. Und ich gehe dann nochmals zurück zu diesem zweiten Teilungsplan, was die UNO Palästina nochmals geteilt hat. Die UNO hatte damals beschlossen, November 47, haben Sie gemerkt? Das ist wieder ein Jubiläum dieses Jahr. Ja? 70 Jahre eben Teilungsplan, damit UNO entscheidet für die Schaffung eines Judenstaates. Also wir haben es schon mit Jubiläen zu tun in Israel dieses Jahr. Ja, und da hat eben die UNO gesagt, das blaue Gebiet für die Juden. Aus dem Rest machen wir einen späteren zweiten Palästinenserstaat. Und jetzt noch etwas. Aber Jerusalem soll eine internationale Stadt werden. Das soll weder den Juden gehören, als auch nicht den Arabern. Eine international verwaltete Stadt. Wo gibt es das sonst noch? Also sehr speziell. Und jetzt sieht man, Jerusalem, also Ost- und West-Jerusalem, war abgetrennt von diesen Gebieten, die die Juden bekamen als Staatsgebiet ab 1948. Ja? Und das war ein Riesenproblem in diesem grauenhaften Unabhängigkeitskrieg. Die Araber wollten alle Juden vernichten. Aus Ost-Jerusalem konnten sie vertreiben oder töten. Aber die israelische Laienarmee, müsste man sagen, die hat versucht, während des Krieges da durch Feindesgebiet hindurch nach Jerusalem zu gelangen, um denen Nahrung zu bringen, damit die überleben. Und dieser Weg da durch Feindesland, das geht, ja, Sie müssen mal mit dem Auto oder mit dem Bus vom Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv rauffahren nach Jerusalem. Da wählen Sie die Autobahn Nummer 1, ja? Und dann kommen Sie automatisch richtig. Und dann kommt man so durch ein tiefes Tal, man geht immer höher in die Berge hinauf nach Jerusalem, tiefes Tal, und dort mussten die durch. Und die Araber waren oben auf den Berghöhen. Und sobald die Juden kamen mit Nahrungsmitteln, tak, 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 konnten die abschießen. Und da sind ganz viele Juden umgekommen. Und wenn Sie da rauffahren, müssen Sie darauf achten, schauen immer rechts und links, dann sieht man noch Fahrzeuge aus diesem Krieg, die sind da noch sichtbar neben der Straße und erinnern an diesen grauenhaften Krieg. Und jetzt eben, als der Krieg vorbei war, war Ost-Jerusalem in der Hand von Jordanien und wurde durch eine Mauer abgeteilt. Die Araber haben sich gesagt, jetzt haben wir es nicht geschafft, die Juden zu vernichten. Wir müssen das später tun. Wir müssen das noch einmal machen. Und in den weiteren Jahren hat die Sowjetunion sie aufgerüstet, die arabischen Staaten, mit modernsten Waffen und auch Militärberater geschickt. Und das ist so weit gegangen, dass 1967 waren die Araber sich sicher, jetzt können wir Israel zerstören. Und wir sind eine totale Übermacht. Und so erklärte zum Beispiel Syriens Präsident Nureddin Mustafa al-Atassi damals am 22. Mai 1966, wir wollen einen totalen Krieg, ohne Einschränkungen. Einen Krieg, der die zionistische Basis zerstören wird. Und dann, am 20. Mai 1967, also ein paar Tage vor dem Sechstagekrieg, da verkündigt Hafiz al-Assad, der war damals noch nicht Präsident, sondern Verteidigungsminister, erst später Staatschef, und er sagte, unsere Streitkräfte sind nun voll bereit, dem Akt der Befreiung den Anstoß zu geben und die zionistische Anwesenheit im arabischen Heimatland in die Luft zu jagen. Ich als Militär glaube, dass die Zeit gekommen ist, den Vernichtungskrieg zu führen. Und dann noch ein drittes Zitat möchte ich da vorlesen. Am 27. Mai 1967 verkündigt Nasser, der damalige arabische Führer und Präsident von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. 27. Mai 1967. Und hier dieses Hotel in Alexandria, das ist das Hotel Palestine. Ich habe das vor Jahren mal da aufgenommen, als ich da was getrunken habe im Restaurant. In diesem Hotel hat Nasser die arabische Führung versammelt, um die Vernichtung Israels zu planen. Da hat man schon ein komisches Gefühl, ja, wenn man da etwas trinkt. Da wurde die Vernichtung der Juden beschlossen. Also nochmals nach Psalm 83, Vers 4. Kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht wird des Namens Israel. Das ist genau die Sprache von Abdul Gamal Nasser gewesen. Und dann wusste Israel, dieser Krieg, dieser totale Krieg muss ein kurzer Krieg sein. Wir haben zu wenig Treibstoff. Die Araber haben genügend. Und darum hat Israel überraschend den Erstschlag gemacht. Und zwar am 5. Juni 1967. Sie sehen, vor 50 Jahren. Und die haben die Luftwaffe geschickt im Tiefflug unter den Radars hindurch nach Ägypten und haben die dort parkierten Flugzeuge tak, 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 eins nach dem anderen abgeschossen. So sah das aus. Innerhalb von Stunden war die ganze Luftwaffe, die mehr Flugzeuge hatte als Israel, nur Ägypten, war ausgeschaltet. Aber dabei starben 100 ägyptische Piloten. Aber viele Flugzeuge wurden einfach abgeschossen, die waren leer. Und das haben die dasselbe gemacht in Syrien, auch im Tiefflug, unter dem Radar hindurch. Und all die Militärflugzeuge abgeschossen und die Start- und Landebahnen kaputt gemacht, sodass innerhalb von Stunden Ägypten und Syrien keine Möglichkeit mehr hatten, mit Flugzeugen aufzusteigen. Und weiter Flugzeuge nach Irak. Und auch dort haben sie die Luftwaffe zum Teil zerstört und auch wesentlich in Jordanien. Also das Unglaubliches. Und dann, man hat den König Hussein gewarnt, wenn du von Jordanien her uns angreifst, wirst du schwere Konsequenzen erleiden. Aber König Hussein hat die dritte Front eröffnet und über die Mauer, die Jerusalem teilte, mit schweren Waffen, mit Artillerie Israel beschossen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp auf dem Skopusberg den Befehl, Altstadt und Tempelberg erobern. Da sehen wir sie. Und das war also am 7. Juni, am Mittwoch. Es begann alles am Montagmorgen. Am Mittwoch erobern die Altstadt und den Tempelberg. Und kommen wieder zur Klagemauer, die noch ein originaler Überrest ist von dem einstigen Tempel. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das war. Zurück, da wo der einstige Tempel stand. Da wo die Väter gewesen waren. Und hier sehen wir sie auf dem Tempelberg, die Eroberer. Und das ist genau die Erfüllung von dem prophetischen Psalm 126. In der Prophetie wird etwas Zukünftiges oft so beschrieben, wie wenn es gerade geschehen ist, weil der Prophet das in der Vision sah, nicht wahr? Als der Herr das Schicksal Zions wendete. Nicht wie in Amos, das Schicksal Israels, das Schicksal Zions. Und das ist der Tempelberg in Ostjerusalem. Das Schicksal dieses Berges wird nach fast 2000 Jahren gewendet. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes getan an ihnen. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Und nachdem diese Fallschirmspringer, die übrigens als Bodentruppe eingedrungen sind, sind nicht von der Luft herabgekommen, die sind da eingedrungen durch Stephans Tor und jetzt sieht man, jetzt kommen auch noch die Großen. Im Nachzug, wer ist das? Moshe Dayan, der damalige Verteidigungsminister, General. Und das ist Rabin, der spätere Ministerpräsident Rabin. Die waren alle da. Und es gab dann eine große Parade in Jerusalem. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen Fronten. Und eine völlige Übermacht war besiegt. Am Sonntag, dem 7. Tag, wurde nach dem Krieg das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Und hier noch eine Parade am Himmel. Der 6-Tage-Krieg. Also gerade vor ein paar Tagen war ich am Yom Yerushalayim in Jerusalem. Das ist der Gedenktag jedes Jahr an Jerusalem. Und da sah man dann auch solche Flüge am Himmel, aber nicht so was Großartiges haben die da gezeigt wie damals. Das hätte ich gerne auch noch gesehen. Ja, und die Folge dieses Krieges war, die ganze Sinai-Halbinsel wurde von Ägypten erobert. Mit dem Gazastreifen, den die Ägypter zu sich zählten, ja? Und das ganze Westjordanland mit Ostjerusalem wurde erobert und auch die Golanhöhen von den Syrern. Unglaublich, auf einen Schlag wurde Israel 3-mal so groß wie vorher. 60.000 Quadratkilometer. Vorher waren sie etwa 20. Das ist übrigens die Hälfte der Schweiz, ja. Also die Schweiz ist ja schon so klein, oder? Und wir haben ja so viele Viertausender, weil wir ein so kleines Land sind. Ja, wenn man unser Land ausbreiten würde, wären wir so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Aber eben, wir sind ein ganz kleines Land mit der Hälfte aller Viertausender von Europa. Aber Israel ist die Hälfte davon. Und jetzt 3-mal so viel. Und zu diesem Moment, wo wieder eine Nation zum 2. Mal überlebt hatte, da bekam die Landeshymne von Israel eine ganz neue Bedeutung. Hier haben wir den Text, solange im Herzen drinnen sich eine jüdische Seele noch sehnt und vorwärts, hin nach Osten, ein Aug nach Zion späht. So lang ist unsere Hoffnung nicht verloren, die Hoffnung von 2000 Jahren, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und Jerusalem. An dieser Stelle spiele ich eben als Unterbruch des Vortrags, aber gehört zum Vortrag, meine Rhapsodie, die ich komponiert habe über die Hatikva. Und die stellt musikalisch die ganze Geschichte von 2000 Jahren dar. Von der Zerstörung Jerusalems bis zur Rückkehr und der Staatsgründung als Erfüllung des prophetischen Wortes. Und ich erkläre kurz, damit man versteht, was man hört. Und dann sieht man die ganze Geschichte musikalisch vor dem inneren Auge. Und zwar beginnt es mit den Glocken am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Kirchen bei uns läuteten und die Konzentrationslager geöffnet wurden. Und dann die Frage, und jetzt? Da kommt eben dieser Text. Solange im Herzen drinnen eine jüdische Seele sich noch sehnt nach Zion. O de lo avdati kvatenu, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren, dass wir wieder ein freies Volk sind in unserem Land, im Lande Zion und Jerusalem. So hört man nochmals diese Melodie. Und dann kommen Variationen darüber. Und die stellen die ganzen 2000 Jahre dar, bis hin zur Judenvernichtung im Dritten Reich. Und dann das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und man hat den Eindruck, wohin geht die Musik? Ich komponiere nie atonal. Das wäre das Überschreiten einer roten Linie, biblisch gesehen. Genauso wie in der Unterhaltungsmusik, die monotone, immer gleiche Grundrhythmus ist ein Überschreiten der roten Linie. Aber ich verhülle die Tonart, man hört nicht mehr, ist er jetzt in D-Moll oder ist er in H-Moll? Wo ist er? Und das soll diese Orientierungslosigkeit zeigen, als die Lager geöffnet wurden. Und dann kommt noch einmal das Thema zurück von der Hatikva und das stellt dann da die Staatsgründung als Erfüllung des prophetischen Wortes. Thank you. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Wir sehen 1967, Israel überlebte als Nation und Jerusalem, diese geteilte Stadt, wurde wieder vereinigt. Die Mauer abgerissen. Heute, wenn man da durchspaziert, da geht auch das Tram heute durch, die Tramlinie, man würde nicht denken, dass da einmal eine Mauer gestanden hätte. Und dieses Jahr feiert man 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems seit dem Sechstagekrieg. Und ich habe gesagt, am 5. Juni hat das ja begonnen. Aber die Feier wird übernächste Woche sein. Und zwar, weil der 5. Juni im jüdischen Kalender ist ein ganz bestimmter Tag im Monat Iyar. Und der fällt jetzt in unserem Kalender umgerechnet dieses Jahr eben auf übernächste Woche, Ende Mai. Aber es geht wirklich um den Sechstagekrieg. Das wird eine riesige Feier sein in Jerusalem. Und es ist so, dass dann sogar Veteranen des Sechstagekrieges werden an der Klagemauer auftreten. Also historisch pur. Ich meine, die leben auch nicht mehr so lang. Und Psalm 122 sagt prophetisch, unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Warum steht das so in der Bibel? Das heißt wirklich, das Wort im Hebräischen meint vereinigt, zusammengefügt, zu einer geschlossenen Stadt gemacht. Aber wirklich das Zusammenfügen. Und das ist hier geschehen, nicht wahr? Es gibt nur wenige Städte der Welt, auf die das passen würde, die einmal geteilt waren und dann zusammengefügt wurden. Berlin zum Beispiel, aber eben Jerusalem auch. Und die Bibel sagt das, eine fest in sich vereinigte Stadt. Ja, eine große Feier für das jüdische Volk weltweit und für das jüdische Volk in Israel. Aber wenn da nicht die UNO wäre. Die UNO hat sich schon eingeschaltet Ende letztes Jahr. Man hat das vielleicht mitbekommen, die UNESCO, also diese Institution der UNO für Bildung und Kultur und Wissenschaft, hat eine Erklärung herausgegeben, Israels Besatzungsmacht von Ostjerusalem wird aufgefordert, sich endlich mal richtig zu benehmen und ganz klar diese islamische Stätte zu akzeptieren. Es wird kein Bezug gemacht, dass da ein jüdischer Tempel war. Zu der ganzen jüdischen Vergangenheit wird alles geleugnet. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man von der Wissenschaft herkommt und diese Dinge mit Jerusalem betrachtet, man sagt, was? Die UNO, Institution für Kultur und Wissenschaft, begibt sich auf ein solches Niveau. Das ist ja unglaublich. Die haben ihre Glaubwürdigkeit wirklich preisgegeben. Aber jetzt, vor einigen Tagen, es war gerade der Yom Ha'atzma'ut, der Unabhängigkeitstag, der erinnert eben an die Staatsgründung Israels. Nicht wahr? Das passt auch wieder nicht mit 14. Mai, nach dem jüdischen Kalender. Und wir waren gerade da, an diesem Tag, als diese Feier gemacht wurde. An diesem Tag kommt die UNESCO nochmals und doppelt nochmals nach mit einer Resolution bezüglich Ostjerusalem und eben Tempelberg wird gar nicht jüdisch irgendwie anerkannt. Wir haben hier ein Problem. Die Weltgemeinschaft kontra Bibel. Und das ist ganz etwas Gefährliches. Denn in der Bibel sagt Gott in Sacharja 2, Vers 12 zum jüdischen Volk, dass er auserwählt hat, nicht weil dieses Volk besser wäre als die anderen, sondern weil aus diesem Volk der Erlöser kommen sollte für alle Völker. Und darum hat Gott gesagt, wer euch, Israel, antastet, tastet meinen Augapfel an. Und ich sage Ihnen, wenn jemand mir da hineinfingeln will, dann erlebt er mich nicht ruhig, ja? Also, und Gott sagt, wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Immer wenn man Israel antastet, macht man etwas ganz Gefährliches. Und noch was, Gott hatte zu Abraham, dem Stammvater Israels, gesagt, in Bezug auf ihn und seine Nachkommenschaft Israel: Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also wer Israel segnet, kommt automatisch auch unter den Segen Gottes. Nicht, dass er dadurch gerettet wird. Das geht nur durch Glauben an Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist in Jerusalem. Aber einen Segen bekommt man, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und das hat sich durch die ganze Geschichte hindurch bestätigt. Ich kann Ihnen anfangen von vor 3600 Jahren in Ägypten, als die Israeliten versklavt wurden und das ägyptische Reich zusammenbrach. Und dann weitergehen über den Zusammenbruch des Assyrischen Reiches, des Babylonischen Reiches, des Griechischen Reiches und so weiter. Zuerst des Persischen Reiches, dann des Griechischen Reiches. Jedes Mal, bis in die moderne Geschichte. Und als die Nazis 6 Millionen Juden angetastet hatten, brach das Nazireich, das 1000 Jahre hätte dauern sollen, nach 12 Jahren zusammen mit 6 Millionen Toten, Vermissten und Verwundeten in Deutschland und was das Nazireich umfasste. So eindrücklich: Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und nun, Jesus Christus wird nach der Bibel wiederkommen, ausgerechnet in Jerusalem, und zwar in Ostjerusalem, hier auf dem Ölberg. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, die noch gegen Israel kommen werden in der Zukunft. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da stehen wir auf dem Tempelberg und schauen rüber zum höchsten Punkt des Ölberges. Und jetzt könnte jemand denken: Ja gut, Jesus Christus, wenn er kommt, wird er dann irgendwann mal kommen. Und ich mag mich noch erinnern, als Jugendlicher habe ich die Bibel studiert. Mit 14 Jahren habe ich begonnen, die Bibel ganz intensiv zu lesen. Und man sagte mir: Du musst für die Schule lernen. Das habe ich schon gemacht. Aber ich habe mir Zeit genommen, die Bibel zu studieren. Und das war mir wichtiger als die Schule. Und da stieß ich auf Joel 3. Da hört man die Stimme des Herrn Jesus Christus, des Messias. Er sagt: Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Da haben wir gesagt, da steht ja: Wenn das Schicksal von Juda, dem jüdischen Volk, und der Stadt Jerusalem eine Wende erfährt. Ja, das haben wir gesehen. Diese Wende als ein Prozess begann 1882. Und dann kam eine Wende, dass der Staat gegründet werden konnte, 1948. Und dann 1967 kam die Wende, dass Ost-Jerusalem, ganz Jerusalem wieder befreit wurde und vereinigt wurde. Und so weiter bis heute. Aber hier sagt der Messias: In jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn das geschieht, dass dieses Schicksal gewendet wird, dann werde ich alle Nationen in das Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen rechten. Ja, dann wird er dort sein. Ja, da sind wir im Tal Josaphat. Man nennt es auch Tal Kidron, früher auch Tal Schawe, Königstal. Das ist das Tal Kidron. Da wird Jesus Christus sein. Ja, wenn er auf dem Ölberg kommt, muss man nur den Ölberg runter, dass man im Tal Josaphat. Und da wird er schließlich alle Völker versammeln und zur Rechenschaft ziehen. Und es wird gesagt: Ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel. Was habt ihr mit den Juden gemacht? Und dann wird weiter ausdrücklich gesagt: Und mein Land haben sie geteilt. Wann haben sie das Land geteilt? Erste Teilung 1921, England, mit dem Mandat des Völkerbundes betraut. Zweite Teilung 1947, UNO-Versammlung. Gott wird die Völker dieser Welt zur Rechenschaft ziehen in Bezug, wie sie sich zu Israel verhalten haben. Aber es ist ganz wichtig, die Bibel macht klar, dass einmal jeder Mensch, nicht nur die, die dann gerade leben werden, auch die schon Verstorbenen werden einmal vor Jesus Christus, dem Richter, erscheinen und werden zur Rechenschaft gezogen werden. Und die allerwichtigste Frage ist, das ist eine Frage, wie hast du dich dem jüdischen Volk gegenüber verhalten? Aber die Frage wird, die wichtigste Frage wird sein, und wie hast du dich gegenüber Jesus Christus, der aus diesem Volk gekommen ist, um der Retter der Welt zu werden, verhalten? Hast du ihn als Retter angenommen, als persönlicher Retter? Und bist du mit deiner Schuld gekommen, hast sie bereut und hast den Opfertod von Jesus Christus für dich in Anspruch genommen? Oder bist du da gleichgültig mit einem kalten Herzen daran vorbeigegangen? Das ist die große Frage. Und das wird entscheiden unser ewiges Schicksal. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Sieht man, nicht nur Israel hat er geliebt, alle Völker. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Er gab ihn für Israel und alle Völker, für alle Menschen. Und Gott lädt jeden ein, zu kommen. Und dann heißt es, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das ist die gute Nachricht, die wir heute weitergeben können. Wer seine persönliche Schuld Jesus Christus im Gebet bekennt und dieses Opfer von Golgatha für sich in Anspruch nimmt, weil Gott ihn dort stellvertretend bestraft hat für meine Taten, für ihre Taten. Die Strafe, die wir verdient hätten in Ewigkeit im Feuersee, hat er dort getragen in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hatte und er geschrien hat, Eli, auf Aramäisch, Eli, Eli, Lama Shabbatani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war verlassen, damit er immer bei uns wäre. Und so wird jeder einmal Rechenschaft ablegen müssen über sein Leben und seine Entscheidung. So oder so. Für Jesus Christus bringt uns ewiges Leben und ewige Sicherheit. Und gegen Jesus Christus, und übrigens, wer einfach ohne Entscheidung weitergeht, der hat damit schon auch schon entschieden. Gegen. Ewiges Verderben. Hinweg von der Gemeinschaft mit Gott. Aber Jesus Christus wird dann alle Probleme lösen, wenn er wiederkommt. Und all die Probleme, die wir Menschen nicht lösen konnten, die die EU nicht lösen konnte, die die Schweiz nicht lösen konnte, die wir nicht lösen konnten, die die UNO nicht lösen konnte, er wird sie lösen. Sacharja 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir die Bibel haben. Danke, dass wir durch die erfüllte Prophetie und durch die Geschichte, die das, die Glaubwürdigkeit zeigt, verstehen dürfen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Danke, Herr Jesus, dass wir in diesem Buch diese wunderbare, frohe Botschaft finden, dass wir Frieden mit Gott bekommen können. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für jeden, der hier ist, und noch nicht sagen kann, ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Sprich du zu jedem Herzen und lass es nicht zur Ruhe kommen, bis es zur Ruhe kommt in dir. Danke, dass du heute noch rufst, dass es heute noch möglich ist zu kommen, vielleicht ist es morgen zu spät. Danke, dass es heute möglich ist zu kommen und diese Vergebung der ganzen Schuld des Lebens in Anspruch zu nehmen. Und auch die Gabe des ewigen Lebens in Anspruch zu nehmen. Gepriesen seist du. Amen.